die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Auf oder ab? Wie hat sich der Markt für Kinderbücher im vergangenen Jahr entwickelt? Was gibt's an neuen Trends und Themen? Dr. Stefan und Mr. Ralf machen sich ans große Jahrescheckup. Und damit willkommen in der Kinderbuchpraxis.
So, Ralf, jetzt haben wir ja gerade die neue Zahl, die wir reinbekommen haben, die für 2024. Da können wir doch gerade mal in unserer Statistik hier vergleichen, was wir da haben. Guck mal, Bilderbücher, der Bereich Bilderbücher ist gewachsen auf 24,2%, also plus von 1,3, also mehr Bilderbücher. Es werden mehr erzählende Bilderbücher. Das ist doch erfreulich. Du weißt, wie lange wir fürs Bilderbuch gekämpft haben. Ja, mit Bilderbüchern wächst man besser, gerade der Senderkreis.
Ja, aber ich sag mal, 1,3% mehr ist immer jetzt auch
bisschen,
nicht.
Ja. Aber in den Vorjahren auch schon, also immer ein bisschen mehr.
Immer ein bisschen.
Aber immer ein bisschen mehr. Was ist denn noch gewachsen? Lass mal gucken.
Spielen und Lernen mit 4,1%, das ist schon ein bisschen auffälliger.
Das ist ein bisschen, aber es ist auch was zurückgegangen. Guck mal, Kinderbuch zum Beispiel, die Kinderbücher bis 11 Jahre, da haben wir, aber klein, es ist fast stagniert sozusagen. Also 28,3% ist damit die größte Gruppe, oder?
Ja.
Ja, kann man schon sagen. Ach, Erstlesealter, guck mal, die Erstlesesachen, die sind noch ab. Naja, fast 1%. Also auf 5,2. Die sind auch nochmal gewachsen.
Gut, aber
ist ein Bedarf da, denke ich.
Ja. Aber andererseits, es sind jetzt keine Zahlen, die einen so ganz überraschen. Oder die so von einem aufs andere Jahr sich so massiv verändert haben, dass jetzt die Welt neu erzählt werden muss oder sowas, sondern es hat sich vieles weiterentwickelt, was in den Jahren zuvor schon so eine gewisse Tendenz war.
Ja, okay, das ist doch gar nicht so schlecht. Und wenn wir mal gucken, was wir hier haben bei den Umsatzanteilen insgesamt, auch beim Preis, der Durchschnittspreis, der ist immer ein bisschen mehr geworden. Also insgesamt haben wir im Kinder- und Jugendbuch 11,82 Euro. Mhm. Und wenn man mal guckt, 2019 waren es 10,12 Euro. Also da ist schon in diesem Zeitrahmen ist ein bisschen was dazugekommen. Man könnte auch sagen, ein Plus von 16,7%. Das ist jetzt gar nicht so wenig.
Würde jetzt sozusagen der gefühlten Wahrheit von, es wird doch alles teurer, entsprechen, dass auch die Bücher teurer werden.
Naja,
und vor allem, wir haben ja auch Bücher, die mittlerweile in der Ausstattung deutlich zugenommen haben oder deutlich wertiger sind von, nehmen wir nur mal den Farbschnitt und die aufwendigen Umschläge mit Spotlackierung und mit Prägedruck und mit allem Pipapo. Und
es gibt jetzt sogar, wenn du die Frühjahrsprogramme, die Vorschauen schon durchgeguckt hast, da gibt es zwei Pappbilderbücher mit Farbschnitt und nicht einfach rot, grün, blau, sondern mit Motiven. Also auch da, Kinderbücher ja auch schon länger, also der Farbschnitt sozusagen setzt sich durch. Man will offenbar auch immer ein bisschen mehr den Kunden was bieten.
Ja, und die Bücher haben ja sogar noch so ein Drehrädchen, wo sich was bewegt und
eine Coverstanzung,
also da ist im Grunde alles
Ausstattung,
alles aufgefahren, was man technisch so machen kann.
Auch Klappenbücher, finde ich, haben mehr und mehr zugenommen jetzt so, im letzten Jahr schon. Also wo dann irgendwie, da geht was auf, da geht was zu und so weiter. Ist aber auch bei der Ausstattung insgesamt, also wenn wir jetzt mal ganz nach oben sogar gehen, Romans, da haben wir jetzt ja nicht nur den Farbschnitt in allen Schattierungen. Wir haben dann lauter Zusatzelemente, Page Overlay muss dann sein, wo du durchguckst sozusagen, kannst du über die Seite legen. Dann haben wir diese Kärtchen, diese Character Cards, die du als Buchwächter davor ins Regal stellen kannst. Das gibt's zum Beispiel. Also überall, jeder Verlag überlegt sich, was er noch ein bisschen Add-on dazu machen kann.
Ja, es klingt so ein bisschen wie so Instagrammable oder TikTok-like, dass man nachher auch beim Vorstellen dieser Bücher was hat, was man noch zusätzlich in die Kamera halten, noch zeigen kann, um zu sagen, boah, das ist doch ein super tolles Buch mit einer super Ausstattung und so sieht's aus und von hinten, von vorne, von oben und drin. Es ist ja eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, wenn du Bücher auch gerade in diesen Kanälen super schön
präsentieren
willst. Ja.
Ja, also viele dieser Videos, Kurzvideos, die sind ja dann wirklich so, wenn die Kamera übers Regal huscht, übers eigene, dass dann nicht die Buchrücken wie früher zu sehen sind, sondern du siehst dann die Farbschnitte, also sind sozusagen umgekehrt ins Regal gestellt und siehst dann oft ganz ihre Farbschnitte. Und was spannend ist, finde ich, manche funktionieren sozusagen hochkant und dann zieht sich das quasi, das sind ja oft Broschüren, dann zieht sich das über die Klappeninnenseite einmal nach außen, geht dann also durchgängig, du kannst es quasi durchgängig betrachten und andere, die müssen sozusagen auf dem Bauch liegen, weil dann hast du eine Hochhaussilhouette oder sowas, also die müssen dann liegen, also die kannst du vielleicht gar nicht immer so kombinieren. Weiß gar nicht.
Ja, also es ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die Bücher schön und dem Absender gemäß so zu stapeln und zu zeigen, dass sie wirklich vollständig sind. Man muss ja das Neue dazu kaufen, sonst kann man das Bild ja gar nicht richtig aufbauen. Also es ist ja auch nochmal so eine.
Das ist aber nur bei manchen Verlagen so, dass sich dann was ergibt sozusagen. Also die sind dann collectible. Mhm. Aber viele sind ja als Einzelstücke. Also da hast du gar nicht so viel
Aufwand.
Was aber interessant ist, finde ich wiederum, ist, dass der dieses sich absetzen vom Digitalen. Also du hast ja damit, das Haptische wird sozusagen sehr stark betont und ja, das macht dann schon was aus.
Wie meinst du
das? Also beim Kauf, du willst das haben, du willst das unbedingt haben und suchst die besondere Ausstattung.
Mhm. Ja, quasi als Gegenpol zu, ich will das einfach nur weglesen. Es soll auch schön aussehen und ich möchte es gerne auch zeigen, dass ich es lese.
Und ganz viele Buchhändler, man kann jetzt fragen, wie ist das mit dem Inhalt, aber ganz viele Buchhändler berichten mir, dass meistens ist es ja bei der Erstauflage ganz toll und toll ausgestattet und die zweite dann nicht mehr und dann ist es bestellt und dann sagen die, nee, da fehlt ja der Farbschnitt, nee, das möchte ich nicht, weil die Freundin hat das ja. Also das macht was aus.
Es weckt Bedürfnisse.
Unbedingt.
Naja, aber vielleicht muss man jetzt auch nochmal zum Thema Young Adult, New Adult sagen, dass vielleicht das auch ein Trend ist, dass mittlerweile ja so ziemlich alle Verlage entweder ein eigenes Imprint haben oder aber diese Themen auch bedienen. Und so ein bisschen durch die Hintertür sind in meinen Augen da auch jetzt Verlage mit älteren Titeln da, die vorher immer verzweifelt versucht haben, aus dem Jugendbuch in die Belletristik zu rutschen, was ja fast nie geklappt hat.
Also die Zielgruppe 16 plus zu erreichen.
Und über die Schiene, wir haben jetzt schon Young Adult Titel, da machen wir die doch einfach noch ein bisschen spicier, ein bisschen älter. Dann rutschen wir dann auch von 14 plus auf 16 plus und dann ist ja irgendwie die Tür zur Belletristik auch offen. Und das habe ich im Buchhandel auch schon gesehen, also gerade in den größeren, dass man ja diesen ganzen gemischten Young Adult, New Adult Bereich dann gar nicht mehr beim Jugendbuch stehen hat, sondern mittlerweile ist der so groß, da kann man ja schon eigene Bereiche machen, eigene Tische machen mit den Titeln und da mischt sich Angebote von Jugendbuchverlagen mit Belletristikangeboten.
Ja, ich glaube, da muss man aber auch sagen, dass bei den Versuchen vor 10 Jahren und so weiter, also da hochzukommen in die für Leser ab 16 plus, dass da das Setting, der Handlungsort, die Protagonisten, dass das häufig nicht gestimmt hat. Also das heißt, wenn der Protagonist immer noch Hausaufgaben macht, ja, dann ist da irgendwas falsch, weil der 16-Jährige, der dann die versprochenen Protagonisten im Alter ab 20 plus erwartet und dann hat er das, wo er sagt, hallo, der ist ja noch nicht mal beim Abitur oder sonst was. Also das stimmte oft nicht. Also das selbsterklärte Ziel wurde
durch die Geschichten verfehlt.
Durch die Geschichten nicht erreicht. Und das Besondere ist eben jetzt hast du ganz andere Settings. Das sind dann auch WG, die leben in der WG, die haben schon erste Jobs, die haben also das ist ein anderes Umfeld, da stimmt es dann auch wieder, wenn der Protagonist eben 23, 25, 28 ist.
Ja.
Also ich glaube, dafür gab es, wenn man genau guckt, diese Zielgruppe wurde auch in der Erwachsenenbelletristik, die wurde einfach nicht bedient.
Ja, womöglich. Und was wichtig ist, die Geschichten spielen halt auch nicht in Pose Mockel. oder in Niederhöchstadt, sondern die spielen ja auch immer gerne in Großstädten, in so einem urbanen Umfeld, wo ja irgendwie auch so ein bisschen das Alter nicht mehr die große Rolle spielt oder so, sondern die können ja studieren, die können jobben, die können irgendwas machen. Da ist es ja gar nicht mehr so zentral, sondern da geht es ja dann auch um diese Lebenswelt, in der sie stattfinden.
Da müssen wir allerdings mal untersuchen, das finde ich ganz interessant mal, wie ist es mit den, also ist das in Deutschland, ist es europäisch der Handlungsort oder ganz häufig hast du USA, Amerika, Kanada manchmal und das sind auch deutsche Autorinnen und Autoren, die schreiben.
Ja.
Und die Frage ist, warum wird der Handlungsort so weit verlegt? Lektorinnen haben mir mal gesagt, naja, damit ist er fiktional. Also wenn der in Hannover oder Göttingen oder in Mainz-Süd spielt, ist er zu nah sozusagen vergleichbar. Weiß nicht, ob das stimmt, aber wär mal eine Frage wert, ja. Über die Fiktionalität, dass das sozusagen, wenn es weit genug entfernt ist, kannst du auch alles schreiben. Ich weiß es nicht. Aber es fällt auf.
Ist eine interessante Fragestellung. Manchmal heißt es ja, oh ja, ein Buch, was vor Ort, im Ort spielt. Also die Bücher von Andreas Meyer sind ja so dermaßen an Belletristik, ja, aber an Orte gebunden. Da geht es ja gar nicht ohne. Und bei anderen sagt man wieder, naja, wenn ich jetzt einen Ort nenne, dann fühlen alle anderen, die da nicht wohnen, denken, oh, gibt es das überhaupt? Existiert das? Und ist das richtig so, wenn es den Ort gibt? Also diese Verortung selber sollte gar nicht so in den Vordergrund kommen, dann bleibt es lieber ganz offen. Und ja, ob das jetzt funktioniert, wenn man einfach nur New York als Großstadt nimmt und denkt, ja, kennt eh keiner so richtig, da kann ich alles erzählen. Es klingt halt einfach auch ein bisschen mondäner.
Bisschen weltläufiger, multikultureller, kosmopolitischer. In dem Zusammenhang wäre die Spiciness, finde ich, auch nochmal erwähnenswert, weil inzwischen macht man sich halt tatsächlich Gedanken, es kommt mehr und mehr Erotik rein, aber für welches Alter? Und da geht es ja auch munter durcheinander, ist das Young Adult, ist das New Adult, ist das für 14, 16, 18 plus?
Ja, dann bin ich mal ganz großzügig und sage, jeder liest, was ihn anspricht. Ich würde es nicht an Alterszahlen festmachen wollen, sondern in der Regel, wenn es mir nicht gefällt, lege ich es wieder weg.
Ja, das ist ja so, die 14-Jährige fühlt sich teilweise dann, so berichten mir auch Buchhändlerinnen, dann vollkommen überfordert von sehr expliziten Sexszenen.
Dann sollte man einfach nicht weiterlesen. Also ich glaube, das kann man den Büchern doch nicht vorwerfen.
Du hast aber 18 Euro ausgegeben oder 24. Also du weißt es oft nicht vorher und Buchhändler wären schon und Buchhändlerinnen eigentlich dankbar. Sie hätten irgendwie einen Hinweis, man versucht das jetzt.
Ich weiß nicht, ob mit den
Chilischoten fängt das an. Oder ich glaube, Ars Edition hat 4 verschiedene Kategorien. Ich glaube, Innocent ist die niedrigste, dann ist es geschlossene Tür.
Closed Door, Open Door.
Open Door, genau. Und das letzte ist dann richtig spicy oder super spicy. Das sind solche Kategorien, andere machen Altersempfehlungen. Also man macht sich da wirklich jetzt Gedanken, wie man das vermittelt. Und du weißt, Volker Weidermann, der über, ich glaube, Icebreaker war das, ganz schön gesagt, oh, das ist aber alles nicht ohne. Da sind die Szenen wirklich sehr, sehr explizit und andere sagen, ja, aber das genau wollen wir ja auch.
Ja, ist bestimmt ein nicht uninteressantes Thema, aber ich weiß nicht, ob man das in so Kategorien abhandeln kann oder, ja, finde ich, schwieriges Thema.
Ist ein ganz schwieriges Thema, aber man setzt sich jetzt in diesem Jahr mehr und mehr und im letzten auch schon damit auseinander. Jetzt sind wir aber bei den ganz großen alten Altersgruppen, bei den höheren Altersgruppen. Ja. Wir müssten mal gucken, was tut sich denn bei den Jüngeren zum Beispiel? Was tut sich im Bilderbuch? Und wenn wir da unten anfangen, da ist ja wirklich, finde ich, auf der einen Seite ist ziemlich viel Gefühliges. Das fällt auf und wo man manchmal denkt, oh, das ist aber arg gefühlig und vor allem oft so dick aufgetragen. Oh, also manchmal denke ich, das kommt ja mit dem, also wer es beim ersten, auf der ersten Doppelseite nicht hat, auf der zweiten, dritten, vierten, diese Botschaft, die sich ständig wiederholt und mit jeder Seite, mit jedem Reim, wo ich denke, jetzt habe ich es aber doch mit dem Holzhammer eingetrichtert.
Ich habe da so ein paar Titel, die eigentlich schon im Titel verraten, dass es unglaublich pädagogisch vor sich geht. Streit und nun. Wir sind fair und helfen uns. Ich hasse alles. Kalle will nicht knuddeln, weil ich mutig bin. Also da ist im Grunde der Titel schon Programm. Der Inhalt. Ja. Also man weiß sofort, worum es geht. Und wenn man halt so ein Kotzbrocken-Kind zu Hause hat, dann hat man das fassende Buch dazu, um da ein bisschen einzuwirken, weil die pädagogische Botschaft schon mitgeliefert wird. So Phasen kennt man wahrscheinlich auch mal. Und also das ist dann schon irgendwie ein sehr, sehr, ja, thematisch recht eingeschränkte Art und Weise, in Bilderbuch zu erzählen.
Mentale Gesundheit, da zahlt einiges drauf ein. Mhm. Ich habe den Eindruck, das ist 20% mehr geworden. Also da macht man ziemlich viel. Oder das Angebot wächst, sagen wir es mal so.
Sagen wir mal so, ja.
Das Angebot wächst.
Wahrscheinlich, weil die Bücher auch zum Teil sehr erfolgreich sind. Sind ja nicht die Ersten, die das Thema, also der Grolltroll oder sowas, der gibt es ja auch um Gefühle, der ist ja sehr erfolgreich. Und wenn man halt so eine Nische gefunden hat, dann bietet sich's natürlich an, da mit eigenen Büchern die vielfältige Gefühlswelt auch noch abzubilden.
Empathie, wie vermittelt man Empathie? Oder ab wann kann ein Kind überhaupt Empathie nachvollziehen, dass das ja im dritten Lebensjahr eben noch lange nicht der Fall ist und man dann immer gucken muss, ab wann? Das sind vielleicht ja eben auch bewusste Trainingsbücher.
Kann man schon so sehen.
Müsste mal fragen, wie die in Bibliotheken ausgeliehen sind. Das wäre eigentlich auch mal ganz interessant. Dann hätte man mal auch so einen Sachstand, wie das da damit ist.
Und was mir im Sachbuch noch aufgefallen ist in diesem Jahr, ist, dass es sehr, sehr viele Naturbücher gibt, aber Natur im Sinne von heimischer Natur. Also Dinge, die man vor Ort besonders wahrnehmen sollte oder jetzt nicht irgendwie Tiere der Tropen oder sowas, sondern den genaueren Blick zu Hause mal in die Bordsteinritze. Was kreucht und fleucht denn da alles?
Es gab ja Kellerassel.
Zum Beispiel.
Ja, ja.
Ja, die ist ein bisschen eher unbeliebter und nicht ganz so im Mittelpunkt, aber so das, was an Insekten überall gibt, da sollte man mal genauer gucken. Man soll mal ein Picknick machen. Man soll ein bisschen genauer vor Ort schauen, was da alles so ist. Also
ich glaube, das ist aber auch eine Gegenbewegung, beziehungsweise vielleicht eine Reaktion auf Bücher, die oft Lizenztitel waren und wo dann der Autor eben Australier oder Kanadier oder wo auch immer und wo Tiere beschrieben sind, die hier noch nie einer gesehen hat, wo man sagt, ja, in der Gesamtheit ist es interessant, aber wenn das dann Beispiele, was weiß ich, du hast 5 Beispiele für Fische und du hast 5 Beispiele für Kriechtiere und so, wo man dann sagt, ja, aber die gibt's doch alle hier gar nicht, ja, den Wombat, den hast du hier halt irgendwie nicht.
Dabei ist der ganz spannend, weil der kackt Würfel.
Ja, das stimmt.
Das ist toll, das wissen wahrscheinlich Kinder besser, weil es so originell ist, als wenn sie sagt,
okay.
Kellerassel, weißt du, wie die aussieht? Was tut die?
Ja.
Wo?
Aber
wahrscheinlich im Keller.
Achtsamkeit, ich glaube, den Blick für die Umwelt schärfen, ich glaube, das nimmt ganz deutlich zu.
Ja. Also da gibt es jedenfalls genügend Bücher, die das schärfen.
Bäume, da müsste man mal eigentlich eine eigene Sendung drüber machen. Bäume, das ist mehr und mehr der Wald als eigener Kosmos sozusagen, wie kommunizieren. Also wir wissen das dank Peter Wohlleben natürlich ganz genau, aber das wird jetzt für Kinder in kleinsten Dingen runtergebrochen. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich 40 Bücher daheim auf dem Stapel, die nur
und um Bäume.
Bäume Bücher sind für ein Bilderbuch, entweder erzählend oder als Sachbuch, Bildersachbuch.
Ja, es passt ja dazu. Also wenn es jetzt nicht der Mammutbaum aus den USA ist, sondern heimisches Gehölz, dann ist es ja auch, gehört es ja auch mit dazu, die Umgebung, die Natur im nächsten Umfeld sich genauer anzuschauen.
Was im jungen Kinderbuch, finde ich, geblieben ist, nach wie vor ist, oder es verstärkt sich sogar noch ein bisschen, wenig Text, viel Bild. Mhm. Also das ist eine Entwicklung, die ich so beobachte, die sich fortsetzt und man wirbt auch mit wenig Text, viel Bild als teilweise Motivationsanreiz zum Lesen. Also da hat fast jeder Verlag inzwischen ein Angebot geschaffen. Teilweise auch aus der Erkenntnis raus, dass sie selbst bei Erstlesetiteln oder sowas zu hoch angesetzt haben. Mhm. Du hast offenbar nicht mehr diese Altersgruppe, die einsteigt, da wo du vor 15 Jahren einsteigen konntest.
Und ergänzend kann man auch sagen, dass auch der Comic an sich nicht nur in den Verlagen stattfindet, die sowieso nur Comic machen, auch Comics für Kinder, sondern dass auch die klassischen Kinder- und Jugendbuchverlage den Comic als ganz normale Form des Erzählens integrieren. Das heißt, irgendwas, also jeder Verlag kann jetzt auch Comics machen, ohne dass man sich dafür rechtfertigen muss, sondern die sind, blöd gesagt, im Mainstream angekommen. Das passt zu allen Programmen, kann man zu allen Themen machen, als Sachcomic, kann man als erzählenden Comic machen,
auch für Klein und für Größer. Jenseits von Manga und Co. Also genau. Das ist ja auch das Besondere, glaube ich, nochmal. Wobei die Manga-Zahlen auch sehr, sehr gut sind.
Immer noch.
Immer noch, ja. Mhm. Leipzig zeigt ja wieder, was Manga alles kann. Das ist schon beachtlich, aber bei den anderen auch das Angebot wächst und wächst und wächst. Das finde ich gerade in der Welt, die wichtig in der Welt, die mehr und mehr auch bilddominiert ist, als Einübung in Sehweisen. Also finde ich das eine ziemlich gute Entwicklung, wenn man bedenkt, dass es vor 15 Jahren noch Schmutz und Schund oft als solchen gesehen wurde. Finde ich das eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Vielleicht wäre dann noch als letztes die Beobachtung über Bücher. Bücher. Also Bücher spielen oft eine Rolle oder auch Buchhandlungen teilweise.
Bibliotheken. Also wahrscheinlich ganz simpel von der Erkenntnis abgeleitet, dass jemand, der ein etwas umfangreicheres Textbuch liest, von sich aus schon eine Affinität zum Buch hat und der auch einen Ort wie eine Bibliothek sofort als magischen Ort anerkennt. Oder eine Buchhandlung. Die kenne ich, da fühle ich mich auch wohl, weil ich lese ja auch viel. Warum sollen da nicht auch magische Dinge passieren oder Abenteuer oder ja.
Also Buchinhalte verselbstständigen sich, ja,
sind da magisch. Figuren werden lebendig, genau. Also da steckt, glaube ich, viel erzählerisches Potenzial drin. Diese Buch-Buch-Geschichten auch.
Bücher.
Ja.
Ja, das ist nett. Stimmt. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen mit diesen Büchern. Die Welt der magischen Bücher. Ist ja auch eine gute Werbung eigentlich.
Ja.
Für die Buchwelt, für die Buchhandlung. Buchhandlung übrigens auch. Also hier Petra Hartlieb ist noch gar nicht lange her mit, ich glaube, 2 Titeln, was dann in ihrer Buchhandlung letztlich spielt. Und interessanterweise setzt sich das bei Erwachsenen fort. Jetzt gerade im Frühjahrsprogramm sind wieder ein paar Titel in der Erwachsenenbelletristik erschienen, wo Buchhändlerinnen schreiben, ein Roman, wo die Buchhandlung eine Rolle spielt.
Mhm. Ja, warum nicht?
Also vielleicht ist das sogar ein über das Kinder- und Jugendbuch hinausgehende momentane Entwicklung oder Entwicklung ist zu viel gesagt, aber
es ist offenbar ein Trend, der verfängt, weil auch die Buchhändlerin, der Buchhändler offenbar eine interessante Person ist mit seinem Beruf.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort fast schon.
Und ob ein Klassiker im Trend steht, das gucken wir uns bei der nächsten Folge an, wenn wir im Strobelpeter-Museum
sind. Da sind wir ja live zu Gast bei der Direktorin Beate Zekorn von Bebenburg. Und da lassen wir uns mal das erklären, wie aktuell die Geschichten überhaupt noch sind.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.